Wir feiern Gottesdienst und sind zusammen im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ja, und so begrüße ich alle ganz herzlich. Guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid ausgeschlafen, auch wenn die Nacht eine Stunde kürzer gewesen ist. Heute ist Palmsonntag, der Beginn einer dramatischen Woche voller Gegensätze, die sich im Laufe der Woche noch verschärfen werden. Jesus zieht mit einem Esel, nicht auf einem hohen Streitross, auf einem Esel in Jerusalem ein. Die Leute, die Menschen auf den Straßen jubeln ihm zu. Hosianna rufen sie dem Sohn Davids, dem König, den Gott gesandt hat. Sie breiten Palmwedel und Kleider auf dem Weg aus. Aber ein paar Tage später werden sie Kreuzige rufen. Vielleicht sind die ersten Zweifel schon da an diesem Tag, am Palmsonntag. Und so hat sich auch der Widerstand formiert. In diesen Tagen wird er dann deutlich. Am Ende führt er zur Verhaftung Jesu, Folterung und Todesstrafe. Jesu Gegner sitzen in den Schaltzentralen der Macht. Sie machen sich bereit und fassen ihren Beschluss. Hosianna und Kreuzige, Macht und Liebe. Das alles liegt in dieser Woche ganz nah beieinander. In der Mitte der Woche, am Mittwoch, zeigt es sich an einem einzigen Abend. Davon gleich mehr. Es geht um die Liebe. Und von der Liebe wollen wir auch singen. Auch da dieser Gegensatz im Lied 98, Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt. 98, die drei Strophen. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zu Ehre Gottes des Vaters. Kommt, lasst uns ihn anbeten. Wir beten und bekennen. Barmherziger Gott, unser lieber Vater, wir sind hier, um dich anzurufen und um auf dein Wort zu hören. In deiner Gegenwart dürfen wir loslassen und alles an dein Kreuz heften. Unsere Sorgen und Ängste, was uns ratlos macht und was uns behindert, was uns bindet, all unsere Schuld. Wir bitten dich, nimm dich unser gnädig an, rette und erhalte uns, vergib uns unsere Schuld um deines Sohnes Jesu Christi willen, der mit seiner unbeschreiblichen Liebe alles für uns gegeben hat, damit wir mit ihm leben können. Und so bitten wir dich, Herr, erbarme dich unser. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, du trittst für uns ein. Du trittst für uns ein, gerade dann, auch wenn wir in Not sind und in Schuld geraten. Du hast dich selbst als Lösegeld gegeben. Dafür danken wir dir. Und wir bitten dich, hilf uns, dein Opfer zu bedenken, es immer besser zu verstehen, was es für uns bedeutet. Hilf uns, dir zu vertrauen und für dich und andere da zu sein, uns anzustecken zu lassen von deiner Liebe, die du uns erweist. Darum bitten wir dich im Namen Gottes des Vaters, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft in Ewigkeit. Wir hören auf Gottes Wort aus dem Evangelium des Markus, aus dem 11. Kapitel, vom Einzug Jesu in Jerusalem. Und als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, bei Bethphage und Bethanien am Ölberg, sandte er zwei seiner Jünger. Und er sprach zu ihnen, geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und alsbald, wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagen wird, was tut ihr da, so sprecht, der Herr bedarf seiner. Und er sendet es alsbald wieder her. Und sie gingen hin und fanden das Füllen angebunden an einer Tür draußen am Weg und banden's los. Und einige, die da standen, sprachen zu ihnen, was tut ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie sagten aber zu ihnen, wie ihnen Jesus geboten hatte, und die ließen's zu. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg, andere aber grüne Zweige, die sie auf den Feldern abgehauen hatten. Und die vorangingen und die Nachfolgten schrien, Hosianna, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt. Hosianna in der Höhe. Und er ging hinein nach Jerusalem, in den Tempel, und er besah ringsherum alles. Und spät am Abend ging er hinaus nach Bethanien mit den Zwölfen. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Wir wollen uns erheben und miteinander unseren Glauben bekennen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen alleingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Wir nehmen wieder Platz und singen aus dem Lied 87 die Verse 1 bis 3, du großer Schmerzensmann. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Unser Predigtext, liebe Gemeinde, der für heute vorgesehen ist, beginnt folgendermaßen. Es waren noch 2 Tage bis zum Passafest und dem Fest der ungesäuerten Brote. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus heimlich zu verhaften und dann umzubringen. Aber sie sagten sich, auf keinen Fall während des Festes, damit es keine Unruhe im Volk gibt. So also fängt der Bericht an, den Markus im 14. Kapitel seines Evangeliums aufgeschrieben hat. Es braut sich was zusammen. Heimlich verhaften, umbringen. Das sind die Stichworte, die wir im Hinterkopf behalten müssen, wenn wir diese Geschichte weiter bedenken, die dann von Markus erzählt wird. Unheil droht, aber kaum jemand, so scheint's, ahnt etwas davon. Jesus war in Bethanien, er war zu Gast bei Simon, dem Aussätzigen. Als er sich zum Essen niedergelassen hatte, kam eine Frau herein. So berichtet Markus weiter. Die kleine Welt in Simons Haus scheint in Ordnung zu sein. Ein schönes, ein friedliches Bild. Menschen bei Tisch in vertrauter Gemeinschaft. Wir wissen nicht genau, wer bei diesem Gastmahl alles dabei war. Es wird hier bei Markus nicht erwähnt. Matthäus berichtet von der gleichen Situation und erwähnt, dass die Jünger dabei waren. Zu Gast im Haus ist auf jeden Fall Jesus, den Simon der Aussätzige gekannt haben muss. Vielleicht hatte ihn Jesus sogar geheilt. Wir wissen es nicht. Was wir sehen, ist ein offenes Haus, in dem Fremde willkommen sind. Ganz vorbildlich. So hätten wir es gern. Eine Welt wie ein offenes Haus, in dem Gäste willkommen sind. Heimlich verhaften, umbringen. Das ist schnell vergessen. Es wird ja auch gar nicht in diese heile Welt hineinpassen. Doch die Bedrohung ist da. Die Bedrohung, wie sie überhaupt da ist in unserer Welt. Wir wissen das eigentlich. Wir wissen es schon lange. Wir wissen, dass diese Welt nicht heil ist. Weder die Welt im Kleinen, noch die Welt im Großen. Es ist auch in unseren Tagen unübersehbar geworden. Wir spüren es geradezu, dass die Welt scheinbar immer mehr aus den Fugen gerät. Und das nicht erst seit Corona und dem Beginn des Ukraine-Krieges. Die Gefahr ist real, die Bedrohung existenziell. Es geht um alles. Es stimmt schon. Verhaftung droht, Welten stürzen ein und am Ende wartet der Tod. Unerträgliche Gedanken, was hilft da? Da hilft die Welt im Kleinen. Das Haus, das Dach über dem Kopf, die Familie, das kleine Paradies. Aber selbst da gibt es Narben und Risse. Simon, der Aussätzige, er bleibt der Aussätzige, obwohl er längst geheilt ist, sonst hätte er da gar nicht sein können, mitfeiern dürfen, mit am Tisch sitzen. Dieser Makel bleibt an ihm haften. Es erinnert daran an die lebensgefährliche Geschichte, die er hatte, die sich in jedem Fall auch immer wieder im Übrigen wiederholen kann, bei ihm und auch bei den anderen, die da sitzen. Niemand ist wirklich sicher. Solange aber freuen sich alle an dem kleinen Glück und hoffen, dass das Unheil fern bleibt. Und dann ist ja auch noch Jesus da, bei Simon, seiner Familie und den Gästen, den Freunden. Ob sie ahnen, was ihrem Freund Jesus, was sich über ihm zusammenbraut? Bestimmt hat man ihnen so manches zugetragen, haben sie so manches Flüstern hinter vorgehaltener Hand gehört. Jesus selbst lässt sie bestimmt auch nicht im Unklaren darüber, dass sich seine Lage zugespitzt hat. Doch wie es ernst es tatsächlich um ihn bestellt ist, wollen sie nicht wahrhaben. War er denn nicht vor einigen Tagen noch mit Begeisterung und Jubel in Jerusalem empfangen worden? Verhaftung, Tod? Auf keinen Fall. Das fällt ihnen nicht einmal im Traum ein. Und wenn man da was gehört hat, von den Priestern und den Schriftgelehrten. Ja, das wird noch dauern. Sie werden erst einmal das Fest vorübergehen lassen, bis überhaupt jemand etwas tut und den Finger rührt. Also, alles gut. Plötzlich aber wird alles anders. Die heile Welt wird gestört. Eine Frau platzt herein, so berichtet Markus und erzählt, sie hatte ein Fläschchen mit Salböl dabei. Es war reines, kostbares Nardenöl. Sie brach das Fläschchen auf und träufelte Jesus das Salböl auf den Kopf. Einige ärgerten sich darüber. Ohne anzuklopfen kommt die Frau herein, hält es auch nicht für nötig, sich vorzustellen oder wenigstens einen Gruß loszuwerden. Ohne jede Erklärung und ohne zu fragen, geht sie auf Jesus zu und tut das, was sie sich vorgenommen hat. Sie salbt ihn mit kostbarem Nardenöl. Das ist schockierend. Sowas darf sich niemand leisten und schon gar nicht eine Frau. Aufruhr, Empörung im Hause Simon des Aussätzigen. Was erlaubt die sich eigentlich? Bist du verrückt? Unvorstellbar, was du da machst. Diese Frau stellt alles auf den Kopf, mischt eine ganze Gesellschaft auf, wird übergriffig, auch noch bei einem Gast, ein Tabubruch, ein Skandal. Ich schaue nochmal auf den Bibeltext und staune nicht schlecht. Es ist gar nicht die Frau, die die Empörung auslöst. Es ist nicht die Störung durch ihren unmöglichen Auftritt, der tatsächlich den Ärger verursacht. Es ist das sündhaft teure Öl, das sie verschwendet. Einige, so sagt Markus, ärgerten sich darüber und sagten zueinander, wozu verschwendet sie das Salböl? Das Salböl war mehr als 300 Silberstücke wert. Man hätte es verkaufen können und das Geld den Armen geben. Sie überschütteten die Frau mit Vorwürfen. Das also ist der Grund des eigentlichen Ärgernisses. Man hätte das Salböl verkaufen können und das Geld den Armen geben. Geld greift sofort, ein gutes Thema. Und wenn es dann noch in eine, so sinnvolle wie notwendige Diskussion über die Armenfürsorge eingebunden wird, dann sind alle schnell dabei, ereifern sich und überschütten die Frau mit schweren Vorwürfen. Wie kannst du nur? Verschleuderst ein ganzes Vermögen. Weißt du nicht, dass man für den Wert dieses Fläschchens, dass das bei manchen einen ganzen Jahresdienst ausmacht? Was vorher so gemütlich und idyllisch war, jetzt hängt der Haussegen schief, gewaltig schief. Die halbwegs heile Welt bei Simon, dem Aussätzigen, hat einen tiefen Riss bekommen. Und das ist jetzt längst noch nicht alles. Das wirklich Schockierende erzählt Markus dann noch hinterher. Aber Jesus sagte, lasst sie doch. Warum macht ihr der Frau das Leben schwer? Sie hat etwas Gutes an mir getan. Es wird immer Arme bei euch geben und ihr könnt ihnen helfen, so oft ihr wollt, aber mich habt ihr nicht für immer bei euch. Simons Gast Jesus nimmt die Frau in Schutz, stellt sich vor sie. Sie hat etwas Gutes an mir getan. Und er mischt sich in die Diskussion über die Armen ein. Arme, die habt ihr immer, meint er. Mich aber habt ihr nicht immer. Mit anderen Worten, habt ihr jemals ernsthaft überhaupt über die Armen nachgedacht und ihre Bedürfnisse? Und ist euch bewusst, wer heute euer Gast ist? Dass ich einer von ihnen bin? Ein Bedürftiger? Einer von den Armen? Merkt ihr denn nicht, wie es in mir aussieht, dass ich Angst habe und oft sehr traurig bin, weil die Leute einen Bogen um mich machen und mich regelrecht hassen? Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen und Krankheit vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt. So kann man es schon bei dem Propheten Jesaja nachlesen. Und ich wäre nicht verwundert, wenn Jesus sich darin wiedergefunden hätte in diesen Worten. Diese Frau, sie hat etwas Gutes getan an mir. Das leuchtet mir ein. Es muss für ihn eine Wohltat gewesen sein, dass in diese Frau in seiner Situation in seiner Bedürftigkeit, in seiner Armut auf seinem Passionsweg gesalbt hat. Und Jesus sagt, die Frau hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Amen, das sage ich euch, überall in der Welt, wo die gute Nachricht weitergesagt wird, wird auch erzählt werden, was sie getan hat. So wird man sich immer an sie erinnern. Nun also auch das noch, solch eine Erklärung, die einschlagen muss wie eine Bombe und die alle verstummen lässt. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Jetzt steht sie im Raum, die Bedrohung. Sie lässt sich nicht mehr einfach verdrängen. Es ist Jesus selbst, der davon spricht. Draußen lauert der Tod. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Für Simons Haus ist die heile Welt endgültig eingestürzt. Die sich eben noch in Sicherheits- und Wohlfühlsituationen wiegende Tischrunde ist zu Tode erschrocken. Das erste Opfer der äußeren Bedrohung sitzt in ihrer Mitte, Jesus selbst. Er ist aber nicht nur das erste, er ist auch das entscheidende Opfer. Die Frau hat's erkannt. Sie hat mit ihrem Herzen erfasst, wer Jesus ist. Und sie fühlt, dass er etwas braucht. Den Duft des Nardenöls, vor allen Dingen die fürsorgende, zärtliche Geste, die verschwenderische Liebe. Das alles wird Jesus durch die Leidenszeit tragen. Das eigentlich, so scheint's, Überflüssige ist das Lebensnotwendige. Mit ihrem warmen, lebendigen Gespür für die Situation beschämt die Frau die gesamte versammelte Gemeinschaft. Sie hat getan, was sie konnte, sagt Jesus. Sie hat gegeben, was sie hatte. So ist das mit der Liebe. Sie tut, was sie kann und sie gibt, was sie hat. Sie gibt nicht einfach etwas her von ihrem Überfluss. Das wäre ein Almosen. Die Liebe gibt sich hin. Sie ist großzügig und tut das Notwendige. Das, was jetzt dran ist, was jetzt getan werden muss, aus freiem Entschluss und aus freiem Willen, einfach weil es dran ist. Es gibt Momente, da muss die Liebe alles geben, wenn es um das Ganze geht, wenn es um Leben und Tod geht. Die ungenannte Frau erinnert an die Witwe, die Jesus einige Tage zuvor im Tempel gesehen hat. Markus berichtet 2 Kapitel vorher von ihr. Auch diese Witwe ist großzügig und gibt alles, was sie zum Leben hat. Sie gibt nicht etwas her und behält den Rest, sie gibt alles, wie man es eben in der Liebe tut. Die Frau, die Jesus salbt, hat keinen Namen. Wir können sie nicht identifizieren, wir kennen ihre Geschichte nicht, wir haben kein Bild von ihr. Das ist ziemlich ungewöhnlich, gerade heute in unserer Zeit undenkbar. Da zählt nur das Besondere, das Einmalige. Da will man gesehen werden und namentlich genannt werden. Wer nicht gesehen wird und keinen Namen hat, der gehört schon unter den Lebenden zu den Toten. Und doch ist diese Frau ohne Namen unvergessen bis heute. Dabei geht es gar nicht um sie, das wird deutlich, es geht um ihre Tat. Überall in der Welt, wo die gute Nachricht weitergesagt wird, wird auch erzählt werden, was sie getan hat, sagt Jesus. So wird man sich immer erinnern. Es ist also wichtig, was die Frau getan hat. Es ist die Liebe, die sie verschenkt. Allein auf sie kommt es an. Es berührt mich und löst die verschwenderische Geste auch über die Zeiten hinweg tatsächlich etwas aus, nämlich Staunen. Gerade auch deswegen, weil die Frau hinter ihrer Tat zurücktritt, geradezu verschwindet. Und doch bleibt diese Tat über die Jahrhunderte hinweg in Erinnerung. Sie entfaltet eine übergroße Wirkung. Die Liebe bleibt nicht an die Frau gebunden und damit in diese Geschichte eingeschlossen. Die Liebe erreicht alle, die diese Geschichte lesen und hören. Sie hüllt uns ein, auch und gerade hüllt sie die Schwachen ein, die, die die Liebe unbedingt brauchen, die Bedürftigen und die Armen auch. Die gute Nachricht, das Evangelium, wird immer auch an diese Liebestat erinnern. Aber auch diese Liebestat ist letztlich nur ein Gleichnis. Auch sie ist nur, in Anführungszeichen nur, ein Hinweis auf die viel größere Liebe Jesu Christi. Es gibt keine größere Liebe, so sagt Jesus bei Johannes einmal, als die, wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Jesus ist dem Unheil nicht ausgewichen. Er hat ihm die Stirn geboten. Er ist für uns durchs Feuer gegangen, durch den grausamen Kreuzestod, und das letztendlich zu unserem Trost. Es stärkt uns den Rücken in dem, was uns heute bedroht. Die Liebe Gottes, die sich in Jesus Christus zeigt, ist übergroß. Sie gibt alles. Das zeigt auch diese Geschichte vom Mittwoch vor der Kreuzigung. Heute am Palmsonntag beginnt das große Drama. Das Geschehen nimmt seinen Lauf und die Liebe nimmt ihren Lauf. Es sind im Grunde zwei Geschichten, die nebeneinander herlaufen oder miteinander verwoben sind. Die Geschichte der Macht und die Geschichte der Liebe. Zwei Tage nach dem Besuch der Frau wird Jesus gekreuzigt. Wegen des Feiertages kann er vor seiner Bestattung nicht gesalbt werden. Die Frauen, die am Ostermorgen das Grab besuchen, mit der Absicht, ihn zu salben, werden das auch nicht mehr können, weil der Leichnam weg ist, weil Jesus auferstanden ist. Aber gesalbt wurde er ja schon mitten in der Woche, als die Liebe in die Geschichte kommt. Er wurde gesalbt. Wird deutlich auch dadurch, die Liebe ist nicht aufzuhalten. Sie nimmt ihren Lauf. Durch Tod und Grab hindurch, auch wenn alles zunächst ganz anders aussieht. Und bis heute geht sie weiter. Weiter um die Welt bis hierher. Nicht die Macht hat das letzte Wort, auch nicht in unserer Zeit, sondern das leise Machtwort der Liebe. Die Liebe, die alles gibt, die sich selbst großzügig hingibt, damit wir, du und ich, sie spüren und uns in ihr bergen können. Heute am Palmsonntag, diese Woche am Karfreitag, an Ostern und weiter darüber hinaus. Denn der Auferstandene, der den Tod besiegt hat, wird einmal Gottes neue Welt herbeiführen, die jetzt schon unter uns sichtbar wird. Die neue Welt aber, wo dann alle Bedrohung, alle Macht und Gewalt, alles Leid und selbst der Tod nicht mehr sein werden. Darauf gehen wir zu. Und das verheißt uns die Liebe Gottes selbst in Jesus Christus. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir singen das Lied 49, die vier Verse. Wir danken dir, Herr Jesu Christ. Ja, 79 natürlich, so steht es auch hier. Ich lade ganz herzlich ein zu unseren Gottesdiensten in dieser Karwoche. Am Freitag, am Karfreitag, haben wir um 18 Uhr Gottesdienst hier in der Kirche mit Abendmahl und mit musikalischer Begleitung durch den Kirchenchor und den CVJM Posaunenchor. Herzliche Einladung dazu. Am Ostersonntag dann in aller Frühe um 6 Uhr morgens der Osternachtsgottesdienst, den wir aus dem Dunkel des Kar-Samstag, der Kar-Zeit hineinfeiern, in das Licht des Ostermorgens. Herzliche Einladung dazu um 6 Uhr und anschließend dann nach diesem Gottesdienst laden wir ganz herzlich ein zum Osterfrühstück im Gemeindehaus. Und ich kann es immer wieder nur betonen, hier und da habe ich schon gesagt, wem der Gottesdienst zu früh ist. Manche sagen, das ist eine wirklich sehr frühe Zeit, schaffe ich nicht zu früh, ist trotzdem herzlich eingeladen, dann so etwa um 7 Uhr oder kann auch etwas später sein, zum Frühstück zu kommen ins Gemeindehaus. Also Gottesdienstbesuch ist jetzt nicht zwingend die Eintrittskarte für zum Frühstück. Herzliche Einladung auch dazu. Dann gibt es um 10 Uhr an Ostersonntag noch einen weiteren Gottesdienst, den Ostergottesdienst. Da ich dann drüben auf der anderen Seite von Wetzlar bin, wird den Gottesdienst Pfarrer in Ruhe Horst Daniel hier in der Kirche halten. Am Ostermontag ist dann kein Gottesdienst. Ich möchte auch schon darauf hinweisen, das ist heute in 4 Wochen. Dann ist nämlich der 4. Sonntag im April. 4. Sonntag heißt, es ist Gottesdienst anders. Und der steht im Gemeindebrief noch ohne Thema und ohne alles, aber für 11 Uhr im Gemeindehaus. Der wird aber nicht im Gemeindehaus stattfinden, sondern hier in der Kirche. Denn kurzfristig hat sich etwas ergeben, was wir gerne wahrgenommen haben. Der Kantor der Frauenkirche in Dresden. Der ist mehrmals im Jahr auf Orgelfahrten unterwegs, besucht unterschiedliche Kirchen. An diesem Sonntag, dem 26. besucht er dann auch unsere Kirche. Und zwar nicht nur als Besucher, sondern dann eben auch als Kantor und wird ein kleines Konzert geben. Am Nachmittag ist er dann noch in Dillheim und so weiter. Also er ist unterwegs und wird also an diesem Sonntag, 26. April, 11 Uhr hier in der Kirche ein Konzert geben. Dazu möchte ich herzlich schon einladen. Es wird dann auch kleine Plakate geben, aber schon mal ein Hinweis darauf. Ja, morgen am Montag ist Bibel im Gespräch. Es hat die Sommerzeit begonnen, das heißt, Bibel im Gespräch ist in der Sommerzeit um 20 Uhr. Der Ort bleibt natürlich das Gemeindehaus. Mittwoch trifft sich der Miniclub und am oder gegen Abend 18.30 Uhr probt noch einmal der Kirchenchor vor dem Singen dann am Karfreitag. Ja, ansonsten zur Kollekte. Am letzten Sonntag war ja hier kein Gottesdienst, sondern ein gemeinsamer Gottesdienst im Haus der evangelisch-freien Gemeinde. Da wurden eine Kollekte eingesammelt für Kinder- und Jugendarbeit. Die ist letztendlich geteilt worden, sodass wir die Hälfte bekommen haben für Kinder- und Jugendarbeit, einen Betrag von 201 Euro und auch noch 20 Cent dazu. Die heutige Kollekte ist bestimmt für die Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe und dient zur Hilfe für Erziehung und die diakonische Jugendhilfe. Das heißt, die unterschiedlichsten Einrichtungen und Projekte werden unterstützt, auch durch die Kollekte, wo es um Jugendliche geht, um Familien, die Schwierigkeiten haben bei der Erziehung oder wo es um Menschen, junge Menschen geht, die betreut werden müssen und so weiter und so fort. Da also werden wir um unseren Beitrag gebeten. Gott segne Geber, Geberinnen und Gaben. Nun bitte ich, wer kann, zum Gebet aufzustehen. Gott, unser lieber Vater, du bist dir nicht zu schade gewesen, den Weg auf dich zu nehmen in die Welt der Menschen. In deinem Sohn hast du uns deine unendliche Liebe gezeigt. Und so dürfen wir auch vor dich kommen mit unseren Bitten und bitten dich für unsere Mitmenschen auf der ganzen Welt, dass sich niemand von dir verlassen fühlen muss, dass die Menschen erfahren, ja, du bist Mensch geworden für sie. Wir befehlen dir die Kinder an, denen die Eltern fehlen. Wir bitten dich für die Eltern, die ihre Kinder nicht verstehen. Wir bitten dich für die, die niemanden haben, der sich um sie sorgt. Wir bitten dich, sei du bei den Kranken, die auf Genesung hoffen, bei den Paaren und Eheleuten, die einsam werden in ihrer Partnerschaft, bei allen, die sich von allen ungeliebt fühlen. Vor dich, Herr, bringen wir die Menschen, die in ihrer Existenz bedroht sind, die ihre Arbeit verloren haben und die sich selbst nicht mehr wertschätzen können. Wir bitten dich für die, die unter Hunger und Not leiden, unter Krieg und Ungerechtigkeit, denen gerade in diesen Zeiten das Geld für das Nötigste zum Überleben fehlt, weil alles teurer wird. Die, die nicht wissen, was sie heute essen werden. Herr, vor dich dürfen wir all die bringen, die auf dich vertraut haben in ihrem Leben. Wir bitten dich für die, die auch jetzt Trost und Hoffnung von dir erwarten, die Korrektur und Vergebung der Schuld von dir erwarten, weil du für sie Mensch geworden bist, dass du die Tränen abtrocknest, dass du Trauer, Klage und Schmerz aufnimmst und in Freude und Hoffnung verwandelst. So kommen wir auch zu dir mit all dem, was uns bewegt. Du wirst einmal alles neu und gut machen. Davon wollen wir heute schon etwas spüren und jeden Tag neu und wollen in deiner Liebe leben und sie weitergeben. So bitten wir dich, hilf uns dazu. Hilf uns, in dieser Liebe zu leben. Und gemeinsam beten wir, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Nimm noch einmal Platz und singen noch miteinander 421 den einen Vers, verleih uns Frieden gnädiglich.
Thank you.
wünsche allen eine gute und gesegnete Zeit an diesem Tag, in dieser Woche. Dann sehen wir uns, denke ich, an den Feiertagen. Bis dahin, alles Gute.